Ja, Amen dazu. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit und trägt sein Volk durch jede Zeit. Darauf vertrauen wir, darauf wollen wir hoffen und mein Gebet, mein Wunsch ist, dass das heute auch passieren darf, dass unser Gott durch sein Wort zu uns spricht und es dazu gebraucht, um uns durch die Zeit, die vor uns liegt, hindurchzutragen. So. Also, ihr Lieben, Veränderung ist ja eine der wenigen Realitäten, die sich niemals ändern wird. Fast alles ändert sich, aber dass sich Dinge verändern, ändert sich wiederum eben nicht. Es ist ja so, seit knapp 2 Wochen befinden wir uns in einem neuen Jahr und was ziemlich sicher ist, ist, dass dieses vor uns liegende Jahr anders sein wird als das, was wir erlebt haben. Anders sein wird als 2024. So viel ist mal sicher. Dinge werden sich verändern. Und ich weiß jetzt nicht, wie du zum neuen Jahr stehst. Vielleicht blickst du dem ganzen Jahr euphorisch entgegen, weil du vielleicht Papa, Mama wirst, vielleicht Onkel, Tante, Opa, Oma. Das können Gründe sein, warum man dem Jahr eher euphorisch entgegenblickt. Vielleicht hast du aber auch eher eine pessimistische Sicht auf das Jahr, weil du so denkst, das, was irgendwie in den letzten Monaten oder Jahren sich entwickelt, das wird nicht besser im kommenden Jahr und du schaust den Dingen eher pessimistisch, eher negativ entgegen. Vielleicht hast du auch einfach Angst im neuen Jahr, weil vielleicht steht bei dir eine OP an, die extrem unangenehm ist. Oder vielleicht weißt du, dass irgendwie dein Job wackelig ist und du hast eigentlich eher Angst vor diesem Jahr. Du freust dich nicht allzu sehr auf Veränderungen. Vielleicht bist du auch einfach nur aufgeregt. Weiß nicht, was bei dir ansteht. Vielleicht kommst du auf eine neue Schule, beginnst ein Studium oder freust dich auf ein neues Semester, wo irgendwie du wieder tolle Vorlesungen besuchen kannst. Vielleicht bist du aber auch einfach jemand, der einfach aufgeregt ist, was die Zukunft so bringt, offen und freust dich, dass ein neues Jahr ansteht. Vieles davon kann uns beschäftigen. Und die Frage ist, wie gehen wir Veränderungen entgegen? Wie blicken wir ihnen entgegen? Als Gemeinde bei euch ist es auch noch nicht allzu lang her, dass ihr ja eine recht bedeutende Veränderung erlebt habt. Ihr habt, oder einige, ja letztendlich einige wenige, haben sich gesagt, wir vertrauen Gott, gehen diesen Vertrauensschritt und gründen eine Gemeinde hier in Tübingen. Nicht der allereinfachste Ort für eine Gemeindegründung vielleicht. Und ihr habt darauf vertraut, dass er diese Veränderung zum Segen dienen lassen wird und dass er euch Wachstum schenken wird, dass er euch Liebe schenken und erhalten wird und seinen Segen dazu gibt. Und vielleicht war das für die meisten von euch eine bereichernde Erfahrung, vielleicht auch manchmal eine befreiende Erfahrung, vielleicht war es aber auch eine Erfahrung, die doch eine gewisse Unsicherheit mit sich gebracht hat. Ich meine, wir selber durften jetzt als Familie seit einer Woche auch dabei sein und sind heilfroh, dass wir jetzt hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein und trotzdem beschäftigen uns natürlich Fragen, die die Zukunft betreffen, die die Veränderungen mit dieser Gemeinde betreffen. Werden wir schöne, positive, erfreuliche Veränderungen in der Zukunft erleben? Wo geht's denn mit uns als Gemeinde hin? Was hat Gott vor? Will er uns Wachstum schenken? Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Wird er es uns gestatten, auch weiterhin in diesem schönen Gebäude bleiben zu können? Was hat er mit uns in diesem Jahr vor, das voll von Veränderungen sein wird? Und ich weiß nicht, vielleicht beschäftigen dich auch die ganz großen Fragen, wohin geht's mit uns als Menschheit hin? Wenn man ja Veränderungen zum Beispiel im technologischen Bereich beobachtet, Stichwort KI, stellt man sich vielleicht die Frage, ist unsere Zukunft noch sicher? Je nachdem, mit wem man drüber redet, manche sind da eher euphorisch und finden Dinge ganz toll, was man damit machen kann. Aber manche, die sich vielleicht auch etwas zu lang mit dem Thema beschäftigt haben, wenn ich mit denen rede, dann gehe ich eher aufgewühlt und eher, naja, nicht so positiv gestimmt aus einem Gespräch über dieses Thema heraus. Ist unsere Zukunft noch sicher? auch was Veränderungen in unserer Kultur, in der Ideologie, in der Politik betrifft. Was wird aus uns, was wird aus unseren Kindern, aus unseren Gemeinden? Werden wir am Wort Gottes eigentlich dranbleiben, selbst wenn es härter werden wird? Und es gibt einige christliche Stimmen, die letztendlich schon fast schon prophezeit haben, dass es härtere Zeiten geben wird. Erst kürzlich haben wir, einige von euch waren dabei, mit einer kleinen Gruppe von Studenten eine kleine evangelistische Aktion gemacht, in einer Mensa in Tübingen. Und ja, wir haben eigentlich einfach Weihnachtslieder gesungen, einen kleinen Input gehabt. Wir hatten einen Büchertisch, sind auf Fragen eingegangen. Und was ist passiert? Wir haben eine kleine Gegendemonstration provoziert. Leute fanden, was wir gemacht haben, was wir glauben, was unsere Haltungen sind, überhaupt nicht in Ordnung. Haben sich vor uns hingestellt, haben uns eigentlich beleidigt. Ich finde Worte wie Menschenfeindlichkeit, Homophobie, selbst Nazis mussten wir uns anhören. Das ist schon, das hat schon das Potenzial, uns sehr einzuschüchtern. Wird sowas zunehmen? Und wenn ja, was machen wir damit? Knicken wir ein, bleiben, ja, versuchen wir die Wahrheit irgendwo abzuschneiden? Werden wir trotz zunehmendem Druck felsenfest an diesem Wort dranbleiben? Veränderungen. Veränderungen haben das Potenzial, uns ein bisschen aufzuwühlen. Und die Frage ist, was machen wir, wenn wir uns sicher sind, dass Veränderungen kommen werden, wo wir uns auch sicher sind, die werden nicht immer schön sein. Und wir möchten uns heute gemeinsam einen Abschnitt aus Gottes Wort anschauen. Und es ist aus dem Hebräerbrief. Und dieser Hebräerbrief wurde an eine Gruppe von Leuten geschrieben, die extrem viele und extrem schwerwiegende Veränderungen erleben mussten. Und Gottes Wort hat sie stark ermutigt, hat sie aber auch stark ermahnt. Aber allen voran hat er ihnen einen ganz, ganz frischen und kostbaren Blick auf ihren Herrn und Heiland, Jesus Christus, geliefert. Und ich hoffe, dass genau das heute auch passiert, dass wir ermutigt werden, ermahnt werden und unser Blick erneut auf Jesus zur Ruhe kommen wird. Er ist unser Fixpunkt, er ist der, der unveränderlich ist, unser Fels. Und er ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Er ist der Ewige, der bleibt, auf den wir schauen dürfen. Und auf sein Wort wollen wir hören. Schlagt mal bitte gerne mit mir auf Hebräer Kapitel 13. Das letzte Kapitel von diesem Brief. Und ich möchte Hebräer 13, die Verse 5 bis 14 vorlesen. Euer Sinn sei frei von Geldgier. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Daher können wir auch zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was können Menschen mir antun? Gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Betrachtet immer wieder den Ausgang ihres Wandels und nehmt ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und ist es auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren fortreißen, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird, nicht durch Speisen, mit denen zu befassen noch niemanden Nutzen gebracht hat. Wir besitzen einen Opferaltar, von dem zu essen die kein Recht haben, welche dem Zelt dienen. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde durch den Hohenpriester in das Heiligtum hineingebracht wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Und deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttores gelitten. So wollen wir denn zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. Soweit Gottes Wort. Und dieser vorliegende Abschnitt richtet sich, wie gesagt, an Leute, die vor 2000 Jahren große und schwerwiegende Umwälzungen und Veränderungen erleben mussten und erlebt haben. Und eine erste Sache, die ziemlich schwerwiegend für sie war, war ein eine Änderung in der Anbetung. Eine Änderung von tempelzentrierter Anbetung hin zu einer Jesus-zentrierten Anbetung. Ich meine, die sind im Judentum aufgewachsen und für sie war klar, wo begegnen wir Gott, wo beten wir ihn an? Natürlich in Jerusalem, im Tempel. Da, wo Gott gesagt hat, er möchte hier wohnen. Das ist der spezielle Ort, in dem er verheißen hat, bei uns zu sein. Und dazu gehörten ja auch viele Dinge wie Opfer. Zum Beispiel, konntest du daran erkennen, dass dir vergeben wurde, dass ein Tier für dich geschlachtet wurde. Ein Tier hat für dich geblutet. Es war sicherlich nicht der schönste Anblick. Und doch, wenn man sich das mal vor Augen führt, war es doch eine starke grafische Zusicherung. Meine Sünden sind mir vergeben, weil Gott hat versprochen, wenn dieses Tier für mich stirbt, dann darf ich darauf vertrauen, dass er mir vergeben hat. Und das hat den Glauben durch physische, durch anschauliche Dinge gestärkt. Darüber hinaus gab es natürlich die Priester, die hatten tolle Gewänder an. Es wurde Weihrauch im Tempel dargebracht und alle Sinne, sowohl sehen als auch riechen, dann auch das Schmecken, wenn man die Opfer gemeinsam gegessen hat, alles hat einem im Glauben bestärkt. Im Glauben daran, dass wir hier in diesem Tempel, dass die Juden damals in diesem Tempel Gott wirklich begegnen konnten und er mit ihnen Gemeinschaft hatte. So, und jetzt sind sie im ersten Jahrhundert und all das ist weg. All das, was sie über Jahrhunderte in ihren Familien gemacht haben und praktiziert haben. Ja, und mehr noch, sie wurden tatsächlich so richtig ausgegrenzt. Sie waren jetzt plötzlich Außenseiter. Wenn wir nochmal in die Verse 12 bis 13 schauen, steht ja, deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttores gelitten. So wollen wir denn zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Der Hebräerbriefschreiber will hier ja seinen Lesern Mut machen. Guckt mal auf Jesus, er selber musste das durchmachen, was ihr jetzt eben auch durchmachen müsst. Kommt und folgt ihm nach. Sie waren nicht mehr die Insider. Sie mussten sich Ausgrenzungen aussetzen lassen. Und das einfach nur, weil sie jetzt ihr Vertrauen in Jesus gesetzt haben. Und nicht mehr in das, was die Juden um sie herum jahrhundertelang geglaubt und gemacht haben. Können wir uns vorstellen, was das mit den Menschen damals gemacht hat, was diese Veränderung für sie bedeutet hat? Kein goldenen Altar mehr, kein majestätischen Tempel, keine Priester mit prächtigen Gewändern, kein vergossenes Blut, all das ist weg. Jetzt hat man sich in Häusern getroffen. Und der Glaube, der wurde nicht länger durch Dinge, die man sehen, anfassen, hören, riechen, schmecken konnte, genährt, sondern durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes, davon lesen wir in Vers 7, das ihnen die Führer verkündigt hatten. Sie haben das Wort Gottes von anderen gehört und einiges wurde ja auch zu der Zeit schon aufgeschrieben. Und das war's, davon mussten sie sich nähren. Bis auf die Taufe und Abendmahl hatten sie keine physischen, glaubensstärkenden Dinge mehr. Was für sie ausreichen musste, war die gute Nachricht von Jesus. Jesus, der das vollendete Opfer ist, Jesus, der ewige Priester ist, der für sein Volk betet und zur Rechten Gottes ist. Das Wort Gottes allein musste reichen. Und nebenbei bemerkt, das Wort Gottes ist auch allein völlig genügsam und das muss auch und darf auch für uns heute völlig ausreichen. Und das möchte der Hebräerbriefschreiber den Leuten mitgeben. Bleibt da dran. Und wie gesagt, das war eben meine erste große Veränderung für diese Leute damals. Vom tempelzentrierten Gottesdienst zu einem Jesus-zentrierten Gottesdienst oder zu einer Jesus-zentrierten Anbetung. Und eine zweite Sache, die damit einherging, war etwas, was ihre Familien, was ihre Freundesbeziehungen betroffen hat. Weil, das müssen wir uns mal vorstellen, klar, wenn jetzt da eine Familie jahrhundertelang Gott im Tempel anbetet und mit allen Vorschriften, die sie eben kannten vom alten Bund, und jetzt passiert es vielleicht, dass ein Mann oder eine Frau aus irgendeiner Großfamilie über irgendwen das Evangelium gehört hat und sich sagt, das will ich glauben. Ich glaube an Jesus als den Messias. Ja, was ist mit dieser Person passiert? Es hat viele sehr zornig gemacht, dass Leute jetzt sagen, Jesus ist der einzige König. Jesus ist der lang ersehnte Messias. Jesus ist die Erfüllung von allem, was im alten Bund geschrieben war. Und was ihr jetzt habt, ihr lieben Juden, ist nichts mehr wert. Es waren Schatten. Es war nicht das, worum es wirklich geht. Jesus ist das, worum es wirklich geht. Und das lesen wir oft in der Schrift, das hat Juden sehr zornig gemacht. Und es hat genau das bewirkt, was Jesus auch vorhergesagt hat. Ey, wenn die Leute mich hassen, dann werden sie auch euch hassen. Und Jesus hat vorhergesagt, dass Familien, Bande und Freundschaftsbeziehungen auseinandergerissen werden. Wegen dieser Botschaft. Und jetzt hast du mit einem Mal von den Leuten, von denen du eigentlich am meisten Unterstützung bekommen solltest und auch erwarten kannst, hast du Druck, Stress und Schmerzen erfahren. Eine heftige Veränderung. Vielleicht erlebst du das selber oder hast es erlebt. Vielleicht bist du erst kürzlich Christ geworden oder auch schon länger und erlebst es immer noch am eigenen Leib, wie schwierig manchmal Beziehungen werden können, einfach nur, weil du jetzt deinen Glauben in Jesus Christus gesetzt hast. Also oft ist gar nicht so das Problem des persönlichen Glaubens, aber was an Jesus Christus eben oft so schwierig ist, ist, dass er ja gesagt hat, er ist die einzige Wahrheit. Und wir, wenn wir an ihn glauben, bekennen das. Und das stört die Menschen gewaltig, weil Jesus ist nicht jemand, dem man neutral gegenüberstehen kann, der ja mit dem wir auch andere Leute in Ruhe lassen können. Nein, 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 wir bringen ihnen die einzige Wahrheit und das tun wir auch, selbst wenn viele es nicht mögen. Und wie gesagt, das bringt oft unliebsame Veränderungen mit sich, wenn wir uns ihm anvertrauen. Ja, und was passiert dann? Was ist bei den Hebräern passiert? Sie sehen diese ganzen Veränderungen, sie erleben sie mit. Und sie überlegen sich, ey, wenn das so weitergeht, wenn das nicht einfacher wird, ist vielleicht doch die bessere Variante, zu meinen alten Sicherheiten zurückzugehen. Und das Hauptanliegen auch vom Hebräerbrief ist, davor eindringlich zu warnen, das zu tun. Das ist ein Anliegen. Und das andere ist, leidenschaftlich dazu zu ermutigen und ja, fast schon Werbung zu machen, an Jesus dran zu bleiben, der doch viel, viel besser ist. Und ihn zu versichern, dass sie und auch wir einen viel sichereren Anker für ihre Seelen in Jesus haben. So viel sicherer als alles, was vielleicht ein sichtbarer Tempel, ein anfassbarer Tempel bieten kann. Und so richtet sich dieser Brief und auch vor allem der Abschnitt, den wir jetzt vor uns haben, an Menschen, die ganz, ganz schwere Veränderungen erlebt haben. Und was Gottes Wort den Hörern damals zu sagen hatte, das gilt auch uns und das darf auch uns ermahnen und ermutigen und unseren Umgang mit Veränderungen prägen. Und Gott zeigt uns in diesem Text erstmal mindestens zwei Dinge auf, wie wir nicht mit Veränderungen umgehen sollten. Die werden wir gleich eingehen. Und dann zeigt er uns aber noch auf eine Sache, die richtig ist, wie wir mit Veränderungen umgehen sollten. Zwei Dinge, wie wir nicht mit umgehen sollten. Eine, wie wir tatsächlich reagieren sollten. Das schauen wir uns an. Zuerst zu den beiden Arten, wie wir nicht auf Veränderungen reagieren sollten. Die erste Sache, die der Hebräerbriefschreiber sagt, ist, versuche nicht, dich durch Geldliebe von Veränderungen isolieren zu wollen. Es ist eine völlig fehlgeleitete und am Ende auch völlig frustrierende Methode, sich durch Geld vor Veränderungen schützen zu wollen. Ich lese nochmal die Verse 5 bis 6 mit uns. Euer Sinn sei frei von Geldgier. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Daher können wir auch zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was können Menschen mir antun? Wir Menschen können ganz viele verschiedene Gründe haben, weswegen wir Geld toll finden oder Geld lieb haben. Einerseits, klar, kann man sich tolle Sachen damit leisten, vielleicht tolle Urlaube leisten. Und das ist natürlich ein Grund, weswegen Geld uns sehr schmackhaft vorkommt. Man kann mit Geld auch sich irgendwie Ansehen und Ruhm in dieser Welt erwerben, auch etwas, was unserem Herzen, unserem sündigen Herzen sehr gut tut. Aber abgesehen davon, denke ich, gibt es auch noch einen weiteren Grund, und der wird eben hier bei den Hebräern angesprochen. Geld kann auch etwas sein, was dir vermeintlich Sicherheit gibt. Eine Quelle für Sicherheit. Und der Hebräerbriefschreiber will scharf davor warnen, das als Grund zu nehmen, um Geld lieb zu haben. Und warum ist es so? Nun, weil Geld kann niemals das sagen und das erreichen, was das Wort Gottes selbst sagt oder was Gott selbst sagt, nämlich, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Das kann Geld nicht sagen. Ist ja schon so, inmitten von Veränderungen, die das Leben erschüttern können, da sucht man nach etwas, das einem Sicherheit geben kann. Man schaut sich nach etwas um. Wo kann ich mich festhalten? Was kann uns von den Unsicherheiten, die uns umgeben, schützen? Und es ist verlockend zu denken, dass Geld so ein Schutz sein kann. Wie gesagt, die hebräischen Christen haben sich in einer Situation befunden, wo absehbar war, dass der Druck auf sie zunehmen wird. Und da ist Geld schon eine angenehme Sache, um sich da vielleicht doch mehr und mehr davon zu isolieren. Normalerweise, wenn man viel Geld hat, hat man mehr Möglichkeiten, um Dinge aus dem Weg zu gehen, die einem schwer vorkommen, die für einen schwer sind. Das kann ja auch für uns verlockend sein, so zu denken. Hey, hätten wir als Christen mehr Geld, also ganz ehrlich, dann müssten wir uns nicht mehr so viele Sorgen machen, um ob wir unser Gemeindegebäude behalten könnten. Dann wären wir irgendwo safer. Da wären wir sicherer dran, müssten uns nicht mehr Gedanken um unsere Jobs machen, könnten uns um sinnvolle Dinge kümmern. Oder vielleicht könnten wir denken, ja, wir könnten unsere Kinder auf tolle Privatschulen schicken, wer weiß, vielleicht sogar eine Privatschule selber bauen. Und dann hätten wir das ganze Problem, das wir eben oft haben, mit, oh, unsere Kinder werden schlechten Einflüssen ausgesetzt, hätten wir dann gar nicht mehr. Ja, Geld kann uns so eine Sicherheit suggerieren und vortäuschen. Oder Geld könnte uns doch helfen, dass wir allgemein, wir Christen, wenn wir Geld hätten, dass wir allgemein für mehr positive Veränderung, für mehr gute Werte in unserer Gesellschaft sorgen könnten. Ja, und wenn gute Werte in unserer Gesellschaft integriert sind, dann müssen wir uns als Christen auch nicht mehr so viel Gedanken drum machen, was man über uns Christen sagt und denkt. Und ganz ehrlich, das sind positive Dinge. Und ich bin der Letzte, der sagt, dass es falsch ist, es toll zu finden, wenn man jetzt Geld für ein neues Gemeindegebäude oder so hätte. Das Problem beginnt ja aber genau da, und das ist eben oft ein schleichender Übergang, wo wir Geld zu lieben beginnen. Ja, wo es in unserem Herzen der Wunsch mehr und mehr aufgeht, Geld zu haben, und wo wir eben genau nicht mehr damit zufrieden sind, was vorhanden ist. In Vers 5 steht, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Lernt, das, was Gott euch gerade in dieser Situation schenkt, zu akzeptieren und zufrieden zu sein. Wenn er euch mal mehr gibt, völlig in Ordnung, dann dürft ihr auch da zufrieden sein. Wenn er euch Dinge wegnimmt, seid weiterhin zufrieden und begnügt euch und lasst nicht die Wurzel der Geldliebe in euch aufkeimen. Und der Grund ist eben sehr einfach, und das schauen wir uns nachher auch noch genauer an. Der Grund ist, warum wir nicht auf Geld uns verlassen sollten und darin unsere Sicherheit suchen sollten, dass nämlich Gott selbst unsere Sicherheit sein will. Und es ist ein großer Angriff auf ihn. wenn wir in Geld eine Stütze sehen wollen, wo doch Gott selbst unsere komplette Stütze sein möchte. Und jetzt ist es natürlich einfach, hier zu sitzen, das abzunicken, und natürlich stimmen wir dem alle zu. Wir kennen das ja, es ist in der Bibel öfter Thema. Ja, wir sollten das Geld nicht lieb haben. Ja, Gott allein sollte unsere Zuversicht und Sicherheit sein. Aber es ist eine immer wieder zwar sehr anstrengende, aber eine sehr gesunde Aufgabe, unser Herz ernsthaft zu überprüfen und sich zu fragen, ja, worauf traue ich wirklich? Und sieht man in meinem Leben und in meinen Gedanken und über das, worüber ich rede, dass ich felsenfest auf Gott vertraue und auf sonst nichts? Was bereitet uns Sorge, wenn es um die Zukunft geht? Und was ist dann meine Lösung? Wo gehen meine Gedanken hin? Ist da vielleicht doch eine Wurzel der Geldliebe? Und das kann schnell passieren. Ja, lasst uns heute vom Hebräerbriefschreiber dazu auch nochmal ermahnen und unser Herz durch den Heiligen Geist durchleuchten lassen. Der Hebräerbrief zeigt uns, dass dieser Wunsch nach Geld eine falsche Reaktion ist, auf mit Veränderungen umgehen zu wollen. Es gibt eine zweite Sache, die in diesem Text angesprochen wird, und die ist ebenso verkehrt. Und das sehen wir so in den Versen 9b bis 10. Ich lese mal Vers 9b. Da steht: Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird, nicht durch Speisen, mit denen sich zu befassen noch niemanden Nutzen gebracht hat. Wir besitzen einen Opferaltar, von dem zu essen, die kein Recht haben, welche dem Zelt dienen. Was hier angesprochen wird, ist etwas, was schon öfter im Brief angesprochen wurde. Und ich habe es mal so zusammengefasst. Es geht, glaube ich, darum, sich irgendwo an die Vergangenheit hängen und klammern zu wollen. Die Speisen, die hier angesprochen werden, die beziehen sich vermutlich auf das Fleisch von den geopferten Tieren, vor allem vom Friedensopfer, das man zusammen nach dem Opfer gemeinsam gegessen hat. So, die Israeliten, die sollten ja ihre Tiere als Opfer darbringen, und nachdem die besten Teile für den Herrn verbrannt wurden, durften sie gemeinsam ein Opfermahl feiern. Und der Hebräerbriefschreiber, der sagt hier, wie auch sonst sehr oft in diesem Brief: Hängt euch nicht daran. Ey, beschäftigt euch nicht mit diesen Speisen und sehnt euch nicht danach zurück. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird. Darauf kommt's an. Und die Gnade, die ist jetzt in Jesus Christus gekommen. Denkt nicht mehr an diese Schatten, an Opfer, an Priester, an Tempel. Denkt nicht mehr daran, das waren ja nur Dinge, die einzig und allein auf Jesus als Höhepunkt zulaufen sollten. Ja, ihr habt sicherlich neue Schwierigkeiten bekommen. Vielleicht habt ihr härtere Schwierigkeiten bekommen, als zu der Zeit, bevor ihr Jesus kennengelernt habt. Das mag sein. Aber die Lösung kann sicher nicht darin bestehen, jetzt zum Alten zurückzugehen, was in Zukunft gar keinen Wert mehr haben wird. Der Hebräerbriefschreiber hat auch in den Kapiteln 3 bis 4 schon scharf davor gewarnt, wie die Israeliten zu sein, die, nachdem sie aus Ägypten gezogen sind, wieder zurück wollten. Da werden sie befreit aus der Sklaverei, und dann wird es halt schwieriger in der Wüste, wo irgendwie Wasser oft fehlt und dann hat man nur Manna und alles ist so, ja, so nervig. So kriegt man das Gefühl, wenn man die Geschichte der Israeliten liest. Und dann kommt ihnen in Sinn, was sie in Ägypten alles Tolles hatten. Ah ja, Fisch und Knoblauch und Melonen und Zwiebeln und Gurken. Herrlich. Und so sehnen sie sich nach den guten alten Zeiten zurück und vergessen, dass sie Sklaven waren und dass sie definitiv keine guten alten Zeiten hinter sich hatten. Und die Frage an uns: Gibt es bei uns im Leben gute alte Zeiten, die wir uns sehnlichst herbeiwünschen und wo wir so versuchen, Veränderungen aus dem Weg zu gehen, indem wir uns einfach wünschen, dass alles wieder beim Alten wäre? Vielleicht sind es Zeiten mit einem besseren und sichereren Job. Ach, ach, da mussten wir nicht so viele Gedanken uns machen, wie wir jetzt unser Budget einteilen, da war alles so viel besser. Sind es vielleicht Zeiten vor 20 Jahren, wo alles so viel besser schien, wo unser Land noch christlicher schien, wo die Werte noch andere waren? Sind es vielleicht einfach Zeiten, in denen du jünger warst? Okay, wir sind hier viele junge Leute, aber es kann ja in unserem Herzen schnell aufkommen, ach, wo ich einfach früher jünger war, da war alles so viel unbeschwerter. Ich musste mir nicht über so viele Dinge Gedanken machen. Und unsere Erinnerung ist so, dass sie oft so einen rosa-roten Schein um alle früheren Erinnerungen herummalt und auch die schlechten Sachen wegschrubbt. Man hängt sich gern an alte Zeiten. Aber die Wahrheit ist, seit Adam und Eva im Garten gegen Gott rebelliert haben, gab es niemals goldene, gute, alte Zeiten. Die gab es nie in unserer gefallenen Menschheit. Die einzigen guten Zeiten, die liegen noch vor uns. Und das spricht der Hebräerbriefschreiber in Vers 14 an. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. Jerusalem, an das die Leute sich hängen wollten, das gute alte Jerusalem und die Anbetung dort, das würde bald in Trümmern liegen. Kurz nachdem dieser Brief geschrieben und dann auch gelesen wurde, es waren nicht viele Jahre danach, da würde Jerusalem in Trümmern liegen. Und es wäre einfach nur töricht gewesen, sich daran hängen zu wollen. Das ist das Problem mit dem Wunsch nach guten alten Zeiten. Einerseits sind sie sowieso nie vollkommen, die vollkommenen Zeiten kommen erst noch. Und zweitens gibt es keine bleibende Zeit hier. Es gibt keine bleibende Stadt hier. Das wartet noch auf uns. Wenn wir eine Seite zurückblättern oder ein Kapitel zurückgehen in Hebräer 12, Vers 28, da lesen wir von dem, was wirklich bleibt. Darum wollen wir, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar dafür sein. Nur dieses Reich Gottes und der König dieses Reiches, das sind Dinge, die wirklich bleiben. Alles andere nicht. Und es lohnt sich nicht, sich an irgendetwas in dieser Welt zu hängen. Und somit kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich zu der richtigen Reaktion auf Veränderung. Wir konnten sehen, dass es falsch ist, Geld lieb zu haben, um Veränderungen entgehen zu wollen. Wir konnten auch sehen, dass es falsch ist, sich an gute alte Zeiten hängen zu wollen und die ganze Zeit darin zu schwelgen und so sich resistent zu machen gegen jegliche Veränderung in der Zukunft. Aber worauf sollen wir denn dann schauen? Wonach sollen wir Ausschau halten? Nun, ich habe es genannt, das war vorher noch zumindest da, schau auf den Ewigen, der bleibt. Das ist so die Reaktion schlechthin, wie wir auf jegliche Veränderung reagieren sollen. Schau immer auf ihn, der ewig ist und der bleibt. Jesus ist eben beides. Er ist ewig und das wird in Vers 8 angesprochen. Und er ist jemand, der bleibt. Er ist jemand, der uns nicht verlässt. Das wird in den Versen 5 bis 6 angesprochen. Und das möchten wir uns jetzt noch genauer anschauen. Und wir schauen uns zuerst Vers 8 an. In diesen ganz bekannten Worten wird uns gesagt, dass Jesus ewig ist. Jesus ist gestern und heute derselbe und ist es auch in Ewigkeit. Und beachten wir, dass dieser Vers direkt auf Vers 7 folgt. Er steht direkt nach Vers 7. Und in Vers 7 ging es um eine weitere Veränderung, die die hebräischen Christen erleben mussten, nämlich sie hatten geistliche Führer, geistliche Leiter, die jetzt nicht mehr da sind. Das heißt ja in Vers 7, gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Betrachtet immer wieder den Ausgang ihres Wandels und nehmt ihren Glauben zum Vorbild. Also auch da geht es darum, schaut auf das, was wirklich bleibt. Nämlich ihr Ausgang ist das, was wirklich bleibt. Hängt euch nicht an die Führer selber. Ja, weil wenn man auch den ganzen Abschnitt so liest und noch Vers 17 dazu nimmt, hat man das Gefühl, die Leute hatten jetzt neue Führer und sie sind damit nicht so super zurechtgekommen und haben sich vielleicht die alten wieder herbeigewünscht. Er sagt, nein. Daran solltet ihr euch nicht hängen. Es gibt einen, der wirklich bleibt, und das ist Jesus Christus. Und der Hebräerbriefschreiber hat auch ausgeführt in Kapitel 1, ganz ausführlich, was wir auch im Psalm 102 gelesen haben. Seine Jahre nehmen kein Ende. Die Welt wird zergehen, die wird wie ein Kleid zusammengefaltet werden und dann einfach weggetan werden. Nur Jesus bleibt. Und Jesus ist eben derselbe gestern. Gestern, als er die Schöpfung ins Dasein gerufen hat durch sein Wort. Als er den Ratschluss gefasst hat, dich zu schaffen und dich zu retten und zu seinem Kind zu machen. Gestern, als er auf diese Welt kam, als Mensch lebte und dann brutal gekreuzigt wurde und gestorben ist, um uns eben durch sein Blut zu erkaufen. Was wir auch im Vers 11 und Vers 12 lesen. Und er hat durch dieses Blut einen unauflöslichen, unveränderlichen Bund gestiftet zwischen uns und Gott und unsere sichere Erlösung garantiert. Und dieser Jesus, der gestern das alles gemacht hat, ist immer noch derselbe. Jesus ist auch derselbe heute. Heute, während er fortwährend zu jeder Zeit für uns betet. Hebräer 7, Vers 25 sichert uns Unglaubliches zu. Dort steht, daher vermag er auch denen, die durch ihn zu Gott hinzutreten, vollkommene Rettung zu schaffen. Er lebt ja für immer da, um fürbittend vor Gott einzutreten. Vielleicht habt ihr es mal erlebt, ihr habt irgendjemandem etwas erzählt, was euch belastet, was euch beschäftigt. Und er hat euch gesagt, ich bete für dich. Und wir wissen, wie gut es tut, zu wissen, jemand betet für uns. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir auch, wenn wir für andere beten, dann sind wir oft nachlässig. Wir beten nur halbherzig. Aber bei Jesus ist es nicht so. Jesus betet beständiger, mitfühlender, weiser und effektiver für dich und mich, als alle anderen Gebete es sind. Und das ist die Zusicherung, die wir haben von Jesus heute. Jesus ist auch heute derselbe, während er nach wie vor noch zu uns redet. In Hebräer 4 lesen wir davon, dass wir heute, wenn wir seine Stimme hören, auf ihn hören sollen und unsere Herzen nicht verstocken sollen. Er redet nach wie vor durch Pastoren, durch Lehrer und Leiter und andere Menschen. Redet er immer noch, und zwar heute. Und er ruft uns zu, in unserem Glauben festzubleiben und auszuharren bis zum Ende. Und Jesus ist auch derselbe in alle Ewigkeit. Jesus führt und leitet uns sicher in die Zukunft. Die Zukunft, die für uns oft ungewiss ist. Er selber ist der, der den Glauben angefangen hat und ihn auch vollendet hat. Und weil das so ist, ist Veränderung jeglicher Art, überhaupt nicht unser Feind. Nein, Veränderung ist letztlich unser Diener. Nur dadurch, dass Veränderung stattfindet, nur durch Veränderung hindurch, kommen wir der Ziellinie von unserem Lauf immer näher. Und an dieser Ziellinie steht Jesus, der bereits den Lauf schon vollendet hat, der siegreich war und der unseren Sieg schon garantiert hat. Er hat ihn sichergestellt. Wenn alles bleiben würde, wie es ist, wenn keine Veränderung stattfinden würde, dann wäre das für uns die schlechteste Nachricht. Weil wir auf die großartigste Veränderung noch warten, dass es einen neuen Himmel geben wird, eine neue Erde geben wird. Nebenbei bemerkt ist die Nachricht, dass alles beim Alten bleibt und sich nicht verändert, ist eine Nachricht von den Irrlehrern aus dem 2. Petrusbrief. Die sagen, nee, es bleibt alles so, wie es ist. Es kommt kein Gericht und es wird sich auch sonst nichts ändern, der Herr wird nicht wiederkommen. Und das ist eine Irrlehre, das ist eine falsche Botschaft. Und für uns, die wir an Jesus glauben, darf Veränderung eine frohe Botschaft sein. Auch wenn sie hart wird. Sie bringt uns unserem ewigen Ziel näher. Und das, weil eben Jesus jemand ist, der bleibt, der versprochen hat, uns nicht zu verlassen. Das lesen wir in den Versen 5 bis 6. In Vers 5 hatte der Schreiber davor gewarnt, auf Geld zu vertrauen. Und der Grund war, dass Gott selber gesagt hat, dass er uns nicht versäumen und nicht verlassen will. Und das ist natürlich die überzeugendste Begründung, die man überhaupt geben kann. Für eine Warnung vor Geldliebe. Warum sollten wir uns beispielsweise, sagen wir mal, auf den Schutz von einem kleinen, halbstarken Buben mit einem Knüppel verlassen, wenn wir Angst vor irgendwelchen Banditen haben, wenn wir Personenschutz vom FBI hätten? Warum sollten wir, wenn wir uns wünschen, ein Haus zu kaufen, uns auf irgendwelche unsicheren Geschäfte stützen, wenn, sagen wir, unser millionenschwerer Vater uns zugesichert hat, dass er uns absichert? Noch viel sinnloser und törichter ist es, sich auf irgendetwas wie Geld zu verlassen, wenn Gott selbst uns zugesagt hat, unsere Sicherheit zu sein. Gott selbst hat uns sich selbst zugesagt. Und wenn wir ihn haben, gibt es nichts, was wir nicht haben. Und es ist so schön, nicht ich sage euch das, das sind nicht meine Worte, es ist auch nicht so, dass ein großer Gottesmann irgendwann einmal gesagt hat, dass Gott uns nicht verlässt. Nicht mal der Hebräerbriefschreiber ist es, der uns das hier sagt, sondern er betont, Gott selbst hat gesagt, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und nicht verlassen. Es ist ein felsenfestes Versprechen von Gott höchstpersönlich. Er hat es durch die Bibel hinweg immer und immer wieder gesagt. Gott hatte Jakob versprochen, siehe, ich will mit dir sein und dich überall behüten, wohin du gehst. Er hat Israel in der Wüste versprochen, bei ihnen zu sein. Gleich zweimal lesen wir das in 5. Mose 31. Er hat Josua versprochen, ich zitiere Josua 1, Vers 5, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Auch Jesus hat uns zugesagt, dass er bei uns sein wird bis ans Ende der Welt. Diese Zusage hallt in der Bibel so oft nach, dass jeder mit der größtmöglichen Sicherheit wissen darf, Gott persönlich wird ihn niemals verlassen und nicht versäumen. Und das führt zu einer glorreichen Schlussfolgerung. Vers 6. Daher, weil das so ist, können wir auch zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was können Menschen mir antun? Wir können zuversichtlich sein. Wir können mit großem und gutem Mut beteuern, Gott ist unser Schutz für jegliche Bedrohung. Und das ist nicht einfach nur ein netter Kalenderspruch, der Herr ist mein Helfer. Nein, es ist die Wahrheit. Menschen können uns im Grunde nichts mehr antun. Und das Interessante ist, das schreibt der Hebräerbriefschreiber. Er sagt, das können wir zuversichtlich sagen, obwohl er genau weiß, was Menschen einem antun können. Wenn wir Hebräer 11, die Verse am Schluss von diesem Kapitel lesen, da lesen wir von Folter, von Spott, von davon, dass Menschen einem den Besitz klauen, von Tod, von Mord und Totschlag. Das können Menschen uns antun. Und trotzdem sagt der Hebräerbriefschreiber, er stellt die rhetorische Frage, was können Menschen mir antun? Nun, wenn Gott unser Helfer ist, dann kann uns Menschen passieren, was eben passiert. Das kann, egal was uns passieren, letztendlich können Menschen uns eben nichts antun. Warum? Weil ich glaube, unsere wirkliche Identität ist eben nicht der Körper, den wir hier und jetzt haben und besitzen. Nein, wir sind schon Söhne Gottes. Wir sind schon eine neue Schöpfung. Was wir hier jetzt haben, ist nur eine Hülle, die früher oder später ausgewechselt wird. Und dieser neue Körper, dieser verherrlichte Körper, der steht uns schon so sicher zu. Und da können wir die Frage stellen, kann dieser wahren Identität je ein Mensch etwas antun? Dieser Identität kann kein einziges Haar gekrümmt werden. Ja, was können Menschen uns antun? Dieser Gott, er hat grenzenlose Macht, besitzt mehr Weisheit, als wir uns vorstellen können, und er meint es besser mit uns, als wir es uns je erträumen könnten. Das ist der Gott, der versprochen hat, dich nie zu verlassen. Und das ist der Gott, der dein Helfer ist. Und indem wir auf ihn blicken, können wir jegliche Veränderung in dieser Welt ohne Furcht, sondern mit gelassener Zuversicht entgegenblicken. Schau nicht auf Geld, schau nicht auf Macht, schau nicht auf Einfluss, hänge dich nicht an Dinge aus der Vergangenheit, sondern schau auf den Ewigen, der bleibt. Amen.